Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute wird es um das Klassifikationssystem gehen, das zur Diagnosestellung einer psychischen Erkrankung oder auch zu einer physischen Erkrankung essentiell ist. In Deutschland gibt es das ganze System als ICD. Das ist ein internationales System der Klassifikation von Krankheiten und Erkrankungen im Sinne von Störungen. Das heißt also, es werden nicht nur psychische Erkrankungen in diesem System, in diesem Klassifikationssystem aufgeführt, sondern eben auch physische Erkrankungen. Also ganz normal, wenn ihr jetzt einen Schnupfen habt oder ein eingewachsener Fußnagel, das bekommt genauso eine Diagnose wie eben eine psychische Erkrankung. Genau, darum wird es heute gehen und im amerikanischen Sprachraum, ihr werdet wahrscheinlich ein paar Vögel hier im Hintergrund hören, gibt es das System als DSM und das gibt es jetzt in der 5. Auflage und ja, genau, da gibt es eben mittlerweile verschiedene Systeme und die schauen wir uns mal genau an. Man könnte sich jetzt fragen, warum man überhaupt ein Klassifikationssystem braucht. Wofür ist das überhaupt hilfreich? Und zwar, man gewinnt viele Vorteile damit, dass man eben ein gestörtes Verhalten nicht nur allgemein einordnen kann, sondern in dessen Verhalten eben nochmal spezifizieren kann. Das heißt also, dass wir nicht nur sagen können, okay, eine Person leidet zum Beispiel unter Depressionen, sondern auch sagen können, diese Person zeigt die und die Verhaltensweisen und das weist eben auf beispielsweise eine starke Depression hin und nicht auf eine leichte Depression oder eine leichte Depressivität. Das hatte ich gerade im Kopf. Genau, das heißt also, dass wir auch innerhalb einer Störung unterscheiden können zwischen stark und leichten Ausprägungen oder eben, dass wir auch zwischen verschiedenen Störungen unterscheiden können. Dass wir also sagen können, okay, diese Person hat nicht nur eine Angststörung oder so etwas, sondern besitzt eine Depression noch zusätzlich beispielsweise. Und das ist ganz wichtig, weil wir damit eben sagen können, dass wir verschiedene Störungen besser zueinander abgrenzen können und besser sagen können, was eine Person tatsächlich hat und was einer Person auch wirklich helfen würde oder hilft im besten Fall. Genau. Also, dass wir also zwischen verschiedenen Ausprägungen abweichendes Verhalten unterscheiden können und dass wir zwischen verschiedenen abweichenden Verhaltensweisen unterscheiden können und diese einordnen können. Also, eine psychologische Diagnose, die gibt eine bestimmte, geordnete Struktur für eine gestörte Verhaltensweise sozusagen an. Eine Diagnose, eine psychologische Diagnose ergibt sich aus der Klassifizierung und Kategorisierung anhand eines bewährten Diagnoseinstruments. Das heißt also, dass euer Psychologe, eure Psychologin bzw. Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten euch nicht nur anschaut und sagt, naja, also das sieht aus wie eine Depression oder was auch immer, sondern diese Person wird Tests mit euch durchführen. Wenn ihr jetzt Hilfe braucht und euch einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin gesucht habt, dann gibt es sehr, sehr viele Instrumente. So nennt man das nicht jetzt irgendwie als Seziermesser eines Chirurgen oder was auch immer, sondern Tests tatsächlich, wo ihr dann einfach ankreuzt, zum Beispiel bei einer Frage, was trifft am meisten zu? Zum Beispiel, ich fühle mich besonders niedergeschlagen oder was auch immer. Und dann würde man dann ankreuzen, zum Beispiel trifft zu, trifft er zu, trifft nicht zu oder trifft er nicht zu, zum Beispiel. Das wären jetzt 4 Kategorien, wo eben unterschieden wird zwischen den Ausprägungen ganz stark, eher nicht stark oder halt eher weniger stark in jeweils die positive oder negative Richtung. Genau, da kreuzt ihr dann sozusagen an, was am besten zu euch passt und anhand dieser Ergebnisse, das wird dann meistens klassifiziert, zum Beispiel jetzt bei diesen 4 Ausprägungen von 1 bis 4 und dann kann errechnet werden, wo euer Durchschnittswert liegt. Und alle diese Tests sind alle sehr stark normiert worden. Das heißt also, dass dieser Test an tausenden anderen Leuten vorher, bevor dieser Test überhaupt auf den Markt kommen darf, getestet wurde und da wurde dann ein Durchschnittswert errechnet und dann kann man gut einordnen in eurer Altersklasse und in eurer Geschlechtsgruppe, wie ihr da angesiedelt seid. Also ob ihr zum Beispiel überdurchschnittlich, was auch immer seid, unterdurchschnittlich, was auch immer oder halt genau in der Mitte. das ist sehr wichtig, dass man diese Normierungen macht, um eben zu wissen, okay, zum Beispiel Menschen älteren Alters sind so und so im Schnitt depressiv und Menschen im jungen Alter sind im Durchschnitt so und so depressiv, damit man besser einordnen kann, ist das Verhalten oder die Ausprägung der Person, die gerade vor dem Therapeuten oder der Therapeutin ist, als normal für diese Altersgruppe und das Geschlecht einzuordnen oder eben nicht. Genau, ist also auch ganz wichtig und eben auch für eure Behandlung super, super wichtig. Also wenn zum Beispiel bei einer normalen Ausprägung würde man ganz anders rangehen als bei einer stark oder wenig starken Ausprägung eines bestimmten Störungsbildes. Genau, also das ist sehr, sehr interessant und auch sehr wichtig. Gehen wir also weiter. Eine psychologische Diagnose gibt einer bestimmten gestörten Verhaltensweise eine spezifische Benennung, indem sie das beobachtete Verhaltensmuster, also euer Verhalten, in ein bewährtes Diagnosesystem einordnet. Das ist das genau, was ich gerade gesagt habe. Das ist übrigens gerade aus dem Zimbardo und Guericke in der 16. Auflage mit dem Titel Psychologie. Das ist Seite 661. Und hier, finde ich, ist das nochmal ganz gut dargestellt. Das werde ich euch sozusagen hiermit sozusagen auch so ein bisschen zusammenfassen. Also eine solche Diagnose ist immer natürlich schwierig bei psychologischen Themen zu stellen, weil es natürlich super stark darauf ankommt, was die Person dem Psychotherapeuten, der Psychotherapeutin erzählt und wie ehrlich diese Person ist, auch zu sich selber. Manche wollen sich einfach nicht eingestehen, dass es ihnen gerade nicht gut geht und wollen auch gar keine Hilfe annehmen und so weiter. Dann ist es auch für einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin sehr, sehr schwierig, da wirklich den Wahrheitsgehalt zu erkennen und auch sagen zu können, okay, nee, die Person sieht mir aber so aus, als würde das nur eine sozial erwünschte Verhaltensweise sein, jetzt nicht zuzugeben, dass einem sehr schlecht geht oder was auch immer. Das steht natürlich einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin nicht zu, das nur nach eigenem Ermessen und zu unterscheiden, sondern eben dafür sind diese Testungen sehr wichtig. Also ein Arzt kann beispielsweise einfach eine Diagnose aufgrund körperlicher Befunde halt eben geben, ne? Die Rötung sieht so und so stark ausgeprägt aus. Da gibt es relativ wenig, was man jetzt da irgendwie verschleiern könnte. Und genau, also ob das jetzt Bluttests, Gewebeentnahmen oder irgendwelche Röntgenaufnahmen sind oder irgendwelche anderen Messverfahren, das ist relativ gut immer erkennbar und unterteilbar. Genau, das ist bei der psychologischen Diagnosen etwas anders. Eine psychologische Diagnose, haben wir ja gerade erklärt bekommen, basiert somit auf diesen Tests. Und aber natürlich auch, sonst bräuchte man keine Psychotherapeuten und keine Psychotherapeutin, das persönliche Gespräch, also das Interview, das nennt man Verhaltensbeobachtung. Weil wenn ihr beim Psychotherapeuten mit der Psychotherapeutin seid, ist es unweigerlich der Fall, dass ihr in eurer Verhaltensweise begutachtet werdet sozusagen. Ihr werdet beobachtet, was macht die Person, wie verhält sich die Person und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig, einmal für die Diagnosesicherung und für einen persönlichen Eindruck, weil wirklich diese Personen, die Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen sind, einen unglaublichen weiten Weg hinter sich haben in Bezug auf die Ausbildung. Die haben ein Abitur gemacht, das heißt also 12 oder 13 Jahre die Schule absolviert, dann haben die ein 5-jähriges Psychologiestudium gemacht, einmal 3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master und dann noch danach eine Ausbildung zum Psychotherapeuten. Und da gibt es eben verschiedene Schulen, die sich die Person im Studium eben auswählen kann. Also ob das jetzt die Schule der Verhaltenstherapie ist oder der tiefenpsychologischen Psychotherapie oder der analytischen Psychotherapie, das kann man sich sozusagen aussuchen. Und aber man kann sich das vorstellen wie ein Facharzt, der dann seinen Allgemeinmediziner gemacht hat und dann seine Spezialisierung sozusagen einschlägt. Aber anders als beim Facharzt wählt man nicht eine ganz andere Disziplin, sondern bleibt der Psychologie, also der Psychotherapie treu, aber wählt halt die Art der Therapie. Also die Schulen unterscheiden sozusagen nur darin, wie gehe ich eine bestimmte Störung an, wie sieht das die Therapie aus und nicht, jetzt widme ich mich irgendwie der, weiß ich wie, Kardiologie oder so. Genau, also man bleibt natürlich der Psychologie, der Psychotherapie treu. Genau, und wir schauen uns jetzt mal an, was eine psychologische Diagnose denn sozusagen bewirken kann. Also, das heißt, wenn ihr nämlich jetzt in einer Therapie seid, ihr möchtet, dass es euch besser geht und habt deshalb einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin aufgesucht, dann ist es ganz wichtig, dass ihr ehrlich seid und wirklich sagt, was euch auf dem Herzen liegt und was ihr für ein Störungsbild sozusagen habt, also was ihr für Verhaltensweisen aufzeigt, was ihr denkt und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann, wenn ihr eben gesagt habt, okay, ich suche mir einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin, werdet ihr 5 sogenannte probatorische Stunden bekommen. Das heißt also, in diesen 5 Stunden wird festgestellt, passt das? Verstehen wir uns? Also Psychotherapeut, Psychotherapeutin und Patient, Patientin, klappt das? Vertrauen wir einander? So nach dem Motto, ne, kann in dieser Therapie wirklich das erfasst und erfahren werden, was eine Therapie eben machen soll? Nach diesen 5 probatorischen Stunden, wenn das ganz gut passt, dann wird der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin einen Therapieantrag stellen. Und für diesen ist eben die Diagnose sehr wichtig, damit eben die Krankenkasse, woran dieser Antrag gestellt wird, also der wird an die Krankenkasse gestellt, da muss diese Diagnose drin auftauchen, damit die eine Handlungs- und Arbeitsbasis sozusagen haben. Und je nachdem, ob euer Psychotherapeut eben eine bestimmte Schule besucht hat, entweder die Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder analytische Psychotherapie, je nachdem, gibt es verschiedene Verfahren, die sich jetzt nicht so großartig unterscheiden. Aber es ist zum Beispiel bei der Verhaltenstherapie so, dass wenn ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin schon im eben ihre Arbeit schon 30 Kurzzeittherapieanträge gestellt hat, diese dann der 31. eben ab dem 31. dann nicht mehr von einem Gutachter, einer Gutachterin nochmal begutachtet werden. Das Ganze ist aber bei einer beantragten Langzeittherapie oder einer Verlängerung einer Kurzzeittherapie schon der Fall. Und bei den anderen Tun bin ich mir gar nicht so sicher, muss ich zugeben. Das kann ich aber gerne nochmal in Erfahrung bringen, wenn einen das interessiert von euch. Genau, was heißt es denn, dass dann nochmal ein Gutachter drüber guckt? Das heißt, dass nochmal eine Art Qualitätssicherung vorgenommen wird. Früher gab es sehr viel Kritik an diesem Gutachterverfahren, weil, wenn es da noch nicht klar war, wer das immer begutachtet. Da war es meistens so, dass Ärzte und Ärztinnen Psychologen und Psychologinnen begutachten sollten. Und früher war es eben der Fall, dass die meisten Ärzte und Ärztinnen halt nicht so viel bzw. nicht so tiefgehende Ahnung der Psychologie hatten, wie natürlich ausgebildete Psychotherapeutinnen. Das ist auch ganz klar. Das ist auch natürlich heute der Fall, dass ein Psychotherapeut eben diesen langen Bildungsweg hinter sich hat, den ich eben beschrieben habe, und ein Mediziner sich eben auf die Medizin fokussiert. Das ist ein ganz normales Phänomen. Mittlerweile ist es aber anders und da sind eher Personen eingesetzt, die wirklich auch fachlich unschlagbar sind sozusagen. Und da kann heute keine Kritik mehr dran geübt werden. Genau, die Gutachter, Gutachterinnen werden von der Krankenkasse bestimmt und dienen sozusagen nochmal als Instanz, die euch sozusagen auch als Patienten einfach eine Qualitätssicherung zur Verfügung stellt, weil natürlich hier die Krankenkasse einerseits einfach auch die Rolle des Patientenvertreters hat, nämlich die bestmöglichste Therapie für den Patienten oder die Patientin eben zu erlangen und zur Verfügung zu stellen. Und dieses Klassifikationssystem erlaubt eben eine präzise Symptombeschreibung mit Ein- und Ausschlusskriterien für ein bestimmtes Störungsbild. Das ist total wichtig, weil dadurch eben die Qualitätssicherung auch über verschiedene Disziplinen hinweg gewahrt werden kann. Das heißt also, ein Arzt kann dasselbe unter diesem Diagnoseschlüssel, das ist eine Zahlenkombination, verstehen wie ein Psychotherapeut und andersherum oder wie Ergotherapeuten und alles Mögliche. Also dieser Schlüssel erlaubt, disziplinübergreifend eine einheitliche, standardisierte Sprache, wodurch klar ist, welche Störungsbild bei dem Patienten jetzt gerade vorliegt und was eben auch eben nicht. Das ist sehr, sehr wichtig, einfach um Klarheit zu schaffen. Und deshalb sind diese Kriterien so bedeutsam, weil sie eben den Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen einmal Diagnoseinstrument sind und aber eben auch disziplinübergreifend für alle die Qualitätssicherung für den Patienten sicherstellen, dass alle vom Gleichen reden und nicht da irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Wir wissen selber, wie oft Missverständnisse irgendwelche Fehler verursachen und das darf auf keinen Fall der Fall sein. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass es dieses Klassifikationssystem und diese einheitlichen standardisierten Schlüssel gibt. Die Ziele der Klassifikation sind sehr vielfältig und einerseits sollte ein Klassifikationssystem eben verschiedene Eigenschaften besitzen und andererseits auch bestimmte Ziele eben erreichen. Und zwar ist eine klare Fachterminologie total wichtig, weil eben da klar genannt wird, es gibt für dieses eine Störungsbild diese und jene Einschussfaktoren und es gibt für das zweite Störungsbild eben diese und jene Einschlusskriterien und eben jeweils auch immer Ausschlusskriterien, dass also wirklich ganz klar ist, dieses Störungsbild hat diese Kriterien, die für dieses Störungsbild erfüllt sein müssen und andernfalls, wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist es auch nicht dieses Störungsbild. Genau, also das erlaubt eine schnelle und klare Kommunikation zwischen natürlich auch Praktikern und Forschenden, ganz klar. Ne? Zum Beispiel an den Universitäten wird ganz viel geforscht zu Störungsbildern und so weiter, an irgendwelchen Instituten und da muss einfach auch die Übertragung in die Praxis, damit diese ganze Forschung einfach was nutzt, gegeben sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle da auch vom Gleichen sprechen, dass also die klinische Psychologie auch von der wissenschaftlichen Psychologie einfach ganz stark profitieren kann. Und dass alle Beteiligten auch wirklich diese diagnostische Kategorie, wie beispielsweise eine Depression, in diese komplexe, große Menge an Informationen einordnen können, was jetzt dieses Störungsbild ausmacht und bei der Person speziell eben verursacht. Dazu gehören charakteristische Symptome und ein typischer Verlauf, der immer bei diesem kleinen Abschnitt eben pro Störungsbild in diesem Register, Klassifikationssystem in Deutschland, die ICD, also in der 10. Version, also ICD-10, aufgefasst ist. Das heißt also, da steht immer am Anfang Überschrift, Störungsbild und dann stehen eben typische Symptome, Ein- und Ausschlusskriterien und dann ein typischer Verlauf. Das ist sehr wichtig, weil man dann eben schauen kann, okay, erfüllt mein Patient diesen typischen Verlauf, hat er also wirklich dieses Störungsbild. Man kann aber natürlich auch, wenn man ganz am Anfang der Diagnose steht und auch des Krankheitsverlaufs steht, auch so ein bisschen vorhersagen, okay, wie wird sich der Patient wahrscheinlich entwickeln und kann da aus diesem Wissen schon Schutzfaktoren und stabilisierende Instanzen irgendwie einschalten, dass man schon sozusagen präventiv viel anstoßen und einleiten kann, weil man weiß, wie sich das Störungsbild wahrscheinlich entwickeln wird. Genau. Und in Kliniken und Krankenhäusern erlaubt eben dieses diagnostische Klassifikationssystem einen effektiven Informationsaustausch, wie eben genannt, ne, über alle Disziplinen hinweg, dass klar ist, was Sache ist sozusagen. Und eben, dass also die Untersuchung bestimmte Aspekte der psychischen Störung im Vordergrund steht und eben die Evaluation, also auch das auch Abwägen von bestimmten Behandlungsmöglichkeiten über verschiedene Disziplinen hinweg eben vor diesem Hintergrund des Störungsbildes stattfinden kann. Jetzt mal ein Beispiel, das hört sich immer super theoretisch an, aber wir sagen mal, eine Person hat eine Sozialphobie und dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, den direkt in eine Gruppentherapie zu stecken und da unterzubringen, sondern vielleicht ist dieser Patient einfach besser in einer Einzeltherapie aufgehoben, weil er sich da wahrscheinlich besser öffnen kann. Und das sind so Rahmenbedingungen, die eben aus diesem Störungsbild erwachsen und den Symptomen und die man dann in der Klinik oder in einem Krankenhaus, in der Reha-Einrichtung, wie auch immer, beachten sollte. Oder zumindest beachten kann. Als ganz wichtigen weiteren Faktor muss in diesem Klassifikationssystem ein Verständnis der Ursache, also der Ätiologie, auftauchen. Im Idealfall kann eben eine Diagnose einer Störung eben direkt auch die Ursache der Symptome zugeordnet werden. Man kann das zum Beispiel sagen bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass ein traumatisierendes Ereignis eingetreten sein muss, sozusagen, damit diese Diagnose vergeben werden kann. Da kann also davon ausgegangen werden, dass irgendwann im Verlauf des Lebens dieser Person, des Patienten, der Patientin, eben ein traumatisches Ereignis stattgefunden hat. Das sind so Pfeiler, die man sich da in diesem Fall merken kann. Leider ist das Ziel natürlich nur schwer zu erreichen, weil man natürlich nicht immer klar die Ursache anhand einer Diagnose festlegen kann. Das sollte man auch nicht. Und dafür gibt es eben verschiedene Therapieverfahren, den Therapieverlauf, um da die Ursachen auch herauszufinden, je nach Schule. Die Verhaltenstherapie fokussiert sich beispielsweise nicht so stark auf die Ursache, sondern eher, wie man jetzt mit der aktuellen Situation umgeht und schaut eher da draus, sage ich mal, darauf, was machen wir jetzt daraus, so nach dem Motto. Genau. Wie angesprochen, ist aber auch der Behandlungsplan eben Teil dieses Klassifikationssystems, das eine Diagnose also auch verschiedene Behandlungsmöglichkeiten nahelegt, die Diagnosebeschreibung vielmehr in dem Klassifikationssystem eben zur Behandlung dieser spezifischen Störung, dass also Forscher und Ärzte sozusagen Anregungen bekommen, hier schaut mal bei der Störung, da könnt ihr das und das machen. Also das ist auch wieder ein typisches Beispiel, wo die Forschung Einzug in die Praxis erhält, dass sozusagen die Forschung verschiedene Therapiemöglichkeiten ausprobiert und durch verschiedene sehr genaue Verfahren eben evaluieren kann und auch evaluiert hat, damit es überhaupt in das Klassifikationssystem aufgenommen wird. Dass also ganz klar dann die Übertragung von Forschung in die Praxis eben gelingen kann, dass dann eben beispielsweise als Behandlungsmöglichkeit eben dieses neu erforschte Verfahren mit aufgeführt wird. So kommt es eben auch, dass die Verfahren, die in der Forschung ausprobiert wurden, auch Einzug in die Praxis erhalten. Genau, das kann beispielsweise eben bei Therapiemethoden der Fall sein, aber auch bei Medikamenten. Das ist jetzt bei der Psychotherapie weniger oft der Fall. Dafür ist die Psychiatrie zuständig, also die Ärzte. Und wenn in einer Psychotherapie wirklich Medikamente erforderlich sind, muss auch immer wieder ein Arzt zu Rate gezogen werden. Das ist beispielsweise bei Schizophrenien eigentlich immer der Fall und da ist es auch wirklich hilfreich, dass es eben so disziplinübergreifend ist. Nicht hilfreich kann das aber bei einer Depression sein zum Beispiel. Hier kann ein übermäßiger Medikamenteneinsatz ohne begleitende Psychotherapie eher hinderlich sein zur Linderung der Störung. Ganz wichtig ist also, das haben auch mehrere Studien bewiesen, dass zu der Medikamentenvergabe immer eine Psychotherapie begleitend stattfinden muss und sollte, damit der Therapieerfolg eintritt und auch gesichert wird. Also immer Medikamente nur in Verbindung mit einer Psychotherapie. Und diese Weiterentwicklung eben dieses Wissens der Spezifität und Effektivität bestimmter Behandlungsmethoden wird eben genutzt, eben aus der Forschung, um die in die Praxis zu übertragen, um da eine sichere Diagnose, also eine wahrscheinlich richtigere Diagnose zu stellen und um diese auch schnell stellen zu können, damit dem Patienten möglichst schnell geholfen wird. Weil vielleicht kann man sich das nicht so vorstellen, aber es ist nicht immer so einfach, die Unterscheidungen und Trennlinien zwischen verschiedenen Störungen zu erkennen, beziehungsweise bei einem Patienten so zu erkennen, dass eine andere Störung ausgeschlossen werden kann. Bei manchen Störungen ist das sehr, sehr einfach und das ist ganz klar, bei anderen halt eben weniger. Ein Klassifikationssystem muss nicht immer so aufgebaut sein, wie das in dem deutschen System der Fall ist, bei der ICD. Da gibt es eben verschiedene Register und das Register F ist für psychische Erkrankungen zuständig. Bei der DSM-4, das ist eben das amerikanische Klassifikationssystem, war das ganz anders. Das ist eben mit Achsen aufgebaut. Da gibt es eine Achse 1. Die Achse 1 beschäftigt sich mit klinischen Störungen und andere klinisch relevante Probleme. Die Achse 2 sagt Persönlichkeitsstörungen und geistige Behinderungen eben voraus, in dem Sinne, dass eben da die Diagnosen untergebracht sind mit Behandlungsmöglichkeiten und Verständnis der Ätiologien und so weiter. Die Achse 3 beschäftigt sich mit medizinischen Krankheitsfaktoren. Die Achse 4 beschäftigt sich mit psychosozialen und umgebungsbedingten Problemen. Und die Achse 5 mit der globalen Erfassung des Funktionsniveaus. Das heißt also zum Beispiel jetzt bei einer schweren Depression ist das Funktionsniveau massiv eingeschränkt, dass also die eigene Körperhygiene vernachlässigt wird oder wichtige Aufgaben oder was auch immer, der also ein normaler Alltag nicht mehr bewältigbar ist und nicht mehr bewältigt werden kann. Das wäre dann eine Einschränkung des Funktionsniveaus. Es gibt sehr viele Fürsprecher für dieses System, weil so ein Rundumschlag gemacht wird über alle möglichen Lebensbereiche sozusagen als Funktionsweise und so weiter und nicht nur auf eben dieses Diagnosesystem versteift wird sich, sondern eben sozusagen eine allgemeine Bestandsaufnahme gemacht wird. Jetzt auch nicht allumfassend, aber genau, es gab eben auch viele Kritiker dieses Systems mit dem Achsensystem und die DSM-5 hat sich an die ICD, also das deutsche System, jetzt ein bisschen angepasst, aber auch die ICD passt sich immer wieder der DSM an, sodass beide jetzt einen ähnlichen Aufbau besitzen, was natürlich auch super hilfreich ist, um beide Systeme miteinander vergleichen zu können und auch um Forschungsergebnisse aus dem amerikanischen Raum, die eben mit diesem Klassifikationssystem arbeiten, hier in Deutschland in unser deutsches Klassifikationssystem sozusagen zu übertragen und da einfach auch von dem Wissen der Amerikaner zu profitieren und dass da auch länderübergreifend und disziplinübergreifend Forschungsergebnisse zur Gesundung der Patienten und zu einer besseren Qualität, zu einer besseren Qualitätssicherung führen können. Genau, also das Ganze ist ein sehr sinnvoller Prozess. In meinen Augen, das wird auch immer wieder kritisch beäugt, dass die sich anpassen aneinander. Manche Menschen hätten es gerne so, dass sie eben, die Systeme sich treu bleiben, was ich finde, was sich jetzt nicht ausschließt. Aber genau, da gibt es auch sein Für und Wider. Das würde jetzt aber, glaube ich, jetzt hier sprengen, diesen Rahmen, und führt auch, glaube ich, nicht in die erforderliche Tiefe. Das heißt also, der aktuelle diagnostische und statistische Leitfaden für psychische Störungen in den USA und diese eben, wie ich ja eben beschrieben habe, klassifiziert, definiert und beschreibt und eben Beispiele für Behandlungen vorgibt und eben auch Anhaltspunkte für Ursachen. Genau, das erlaubt einfach auch den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eine Idee. Aha, woher könnte es denn kommen? So nach dem Motto. Aber das sind alles einfach nur grobe Leitlinien. Und in der Ausbildung der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wird das allumfassend thematisiert und genau, bietet einfach nur nochmal eine kurze Zusammenfassung sozusagen dessen. So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich fand es sehr anstrengend mit der Technik, muss ich ehrlich sagen, aber ich hoffe, es ist trotzdem eine gute Folge geworden. Die nächste Folge geht um die Liebe und ich hoffe, ihr schaltet ein, denn es gibt wirklich super interessante Theorien und Erkenntnisse über die Liebe und was Leute eben beziehungsfähig macht, was zu einer langfristigen Beziehung führt, was eben nicht. Genau, und was da auch schon am Anfang einer Beziehung sozusagen vorhersagend festgestellt werden kann. Ganz, ganz wichtig und super interessant. Also von daher, ich freue mich auf euch in der nächsten Folge und ich hoffe wirklich, dass ihr mir da so diese technischen Kleinigkeiten verzeiht. Genau, und ich freue mich einfach auf die nächste Folge. Bis dahin, lasst bitte einen Kommentar da auf Instagram oder abonniert den Kanal, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und schaut, dass ihr einfach auf Instagram auch up-to-date bleibt. Da gibt es immer in den Stories aktuelle Themen, die diesen Podcast gerade beschäftigen und worüber diese Episoden gehen, hier dieses Podcastes und das Instagram-Profil und so weiter. Bietet euch hoffentlich einen ganz guten Rundumschlag über die Psychologie und genau, wie ihr diese Praxis nah irgendwie bei euch ins Leben integrieren könnt, was euch was nützt. Denn es nutzt keinem was, wenn nur irgendwelche Forscher von ihren Ergebnissen profitieren, sondern es ist sehr schön, wenn alle Menschen davon profitieren können, von den Ergebnissen und ihr Leben so ein kleines bisschen besser machen können und man ein bisschen Tipps und Tricks in seinen Alltag einfach integrieren kann und dadurch vielleicht ein etwas beschwerdefreieres Leben hat. Genau, ich möchte noch kurz sagen, dass natürlich dieses ganze Gerede hier von Psychotherapie und so weiter und Psychotherapieplatz manche vielleicht insofern belasten wird, als dass es nicht so einfach ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Und hier gibt es beispielsweise die Möglichkeit von Online-Therapien. Die bieten einen ganz guten Übergang zwischen einer genehmigten Psychotherapie, wo man wirklich einen Psychotherapieplatz hat, und der Situation, wo Menschen wirklich belastet sind. Also, dass da wirklich eine Art Auffang herrscht, dass sozusagen so diese Zeit ein bisschen überbrückt werden kann. Vielleicht ist das etwas für dich, das musst du mir überlegen. Und sonst gibt es auch sehr, sehr viele Nummern für Hilfsinstitutionen und so weiter, für schnelle Nummern zur Hilfe sozusagen. Da werde ich jetzt auch in der nächsten Zeit ein Highlight erstellen, wo ich wichtige Nummern verlinken werde. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.